Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Katrin Schmiegel.
Okay. Hallo, ich bin Katrin Schmiegel. Ich bin Journalistin im Zeitverlag und lebe in Hamburg. Genau arbeite ich bei Zeit Campus, das ist das junge Studierendenmagazin der Zeit. Wir beschäftigen uns also mit der jungen Lebensrealität. Ich schreibe aber auch für Zeit Online und bin Reporterin für die Zeit zum Beispiel und reise da durch die Welt und den Themen nach, die mich interessieren.
Herzlich willkommen, Katrin. Schön, dass wir uns treffen. Du bist vergleichsweise jung, Anfang 30, ja. Wenn überhaupt. Also ja, jetzt mal über den Daumen. Mhm. Das heißt, du hast ja deine Ausbildung zur Journalistin in einer Zeit angefangen, wo es so hieß, also da, als das Internet so begann zu, lebendig zu werden, will ich mal sagen, so dieses Web 2.0 attraktiv wurde, da hieß es ja so, der Journalismus ist tot. Was hat dich bewegt, trotzdem diesen Weg einzuschlagen?
Ich glaube, dass Journalismus tatsächlich wichtiger geworden ist in der Zeit, in der irgendwie alles schneller wird, in der irgendwie Nachrichten und Medien und Informationen überall kursieren, jetzt auf sozialen Netzwerken, die natürlich immer stärker geworden sind in der Zeit, aber auch online, weil JournalistInnen eine ganz, ganz wichtige Funktion erfüllen und das ist einordnen, in die Tiefe recherchieren, nachfragen, aufklären und das können Personen einfach nicht, die jetzt zum Beispiel vielleicht auf Social Media vielleicht mal irgendwie einen Inhalt posten, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber JournalistInnen haben da einfach, glaube ich, die Möglichkeit, einen ganz großen Überblick zu geben. Und man sieht ja, dass diese ganzen Online-Medien auch noch wahnsinnig gut funktionieren, dass die Menschen es immer noch interessiert. Und ich würde auch sagen, dass die Medien da sehr mitgegangen sind in dieser Geschwindigkeit. Es sind mehrere hundert Artikel pro Tag, die auf Zeit Online laufen.
Neue Artikel.
Genau. Oder? Und was gespielt wird in den einzelnen Ressorts, auf der Hauptseite. Das sind unfassbar viele Artikel. Das sind auch Meldungen von Agenturen dabei, von der DPA und so weiter. Dann auch irgendwie Podcast-Inhalte, aber da kommt ja permanent was dazu. Also ich würde sagen, der Journalismus hat sich schon ganz gut behauptet, muss aber natürlich aufpassen, dass da immer wieder am Zahn der Zeit bleibt. Jetzt habe ich eine Floskel verwendet, was man im Journalismus nicht tun soll.
Wir stellen ein entsprechendes Schweinchen hier auf.
Ja, bitte.
Also wenn du über den Journalismus 2024 sprichst, glaube ich, also bin ich zu 100% bei dir, aber war das deine Motivation, als du damals angefangen hast, dass du gesagt hast, hey, momentan geht es dem Journalismus nicht gut, aber er wird benötigt?
Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass ich halt, als ich an der Journalistenschule angefangen habe, das war 2015, ich bin auf die Deutsche Journalistenschule in München gegangen. Davor war ich Studentin, habe die Uni-Zeitung, Studierendenzeitschrift, Lautschrift hieß die, gemacht. Und ich glaube ehrlicherweise, dass ich diese Angst gar nicht so gespürt habe. Wieso habe ich diese Angst gar nicht gespürt? Ich glaube, weil man so eine junge Naivität hat. Man hat einfach Lust gehabt zu machen, zu veröffentlichen. Es hat funktioniert, man hat seine Themen gemacht. Ich konnte rausgehen, ich konnte schreiben. Dass dann da so eine Kritik darauf liegt, das hat man natürlich mitbekommen. Das haben wir natürlich auch diskutiert, dass irgendwie der Journalismus in der Krise ist. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie alles ist immer in der Krise, schon seit sehr langer Zeit. Aber das habe ich tatsächlich an der DJS, an der Deutschen Journalistenschule, dann gehört, dass da die älteren KollegInnen tatsächlich mehr Angst hatten. Die sagten, okay, der Journalismus verändert sich. Wir werden vielleicht nicht mehr gebraucht, es wird immer schwieriger, wir müssen immer schneller arbeiten, werdet doch nicht JournalistInnen. Und ich saß da, genau wie meine KlassenkameradInnen, die sich dachten, wieso nehmt ihr uns jetzt den Spaß am Job? Wir sind doch gerade auf der Deutschen Journalistenschule genommen worden. Es war der größte Moment für mich, diese Zusage. So wirklich, ich dachte, jetzt habe ich es geschafft. Habe ich natürlich nicht, ist der Anfang gewesen. Aber deswegen konnte ich das nicht teilen. Ich glaube einfach, dass ich das nicht so gesehen habe damals.
Und weil du mit dem Medium oder mit den Medien gewachsen bist, also älter geworden bist und das für dich selbstverständlicher ist, kannst du heute auch selbstverständlicher damit umgehen, als die, die dich damals unterrichtet haben.
Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Dadurch, das ist für mich nicht, ich habe ja gerade erst angefangen, für mich war das normal, dass irgendwie online das läuft. Diese Diskussion habe ich gar nicht so verstanden. Ich habe sie schon verstanden, aber sie war für mich nicht so dringend. Es war einfach die Art von Journalismus, wie ich sie dann kannte. Ja, ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst, so, ja.
Du hast gerade gesagt, die Zusage der Deutschen Journalistenschule war der größte Tag bis dahin. Ja. Was ist daran so besonders, an der Schule genommen zu werden?
Es gibt nicht so viele Orte, wo man eine RedakteurInnen-Ausbildung machen kann. Also ausgebildet wird zu Redakteuren. Es gibt natürlich Volontariate bei der Süddeutschen Zeitung oder man geht zum Bayerischen Rundfunk oder zu irgendwelchen Hörfunk und lässt sich ausbilden zur RedakteurIn. Es gibt nicht so viele JournalistInnen-Schulen. Damals waren vor allem DJS, die Axel Springer, DJS, Deutsche Journalistenschule, die Henry Nann in Hamburg, die Axel Springer Akademie und die RTL Journalistenschule in Köln groß. Aber es ging eigentlich immer nur um diese bei mir ging es immer Deutsche Journalistenschule und Henry-Nann-Schule. Und die haben so einen Mythos um sich, weil da ganz große JournalistInnen ausgebildet wurden. Also Nannenschule hat dann Wolf Schneider gegründet, ein großer Journalist. Malte Henk hat die Nannen besucht und so weiter. Und ich wusste, dass wahnsinnig coole Leute, wie Günther Jauch zum Beispiel, auch auf der Deutschen Journalistenschule waren. Und dass diese Schulen dich A, sehr gut ausbilden, das hatten die einfach den Ruf, dass sie nicht so viele Leute aufnehmen und dass du so ein goldenes Ticket hast in alle Redaktionen Deutschlands. Also du bist auf der Deutschen Journalistenschule und dadurch, dass Leute dich unterrichten, die in diesen ganzen großen Medienhäusern sitzen, hast du einfach prinzipiell die Möglichkeit, da Praktika zu machen. Die hätte ich nicht gehabt vor der DJS. Also ich bin dann zur Süddeutschen Zeitung ins Gesellschaftsteil, davor habe ich für einen Lokalteil geschrieben. Ich bin dann zum Spiegel ins größte Reporterin-Ressort Deutschlands fast schon. Sorry, Dossier. Aber auch ein sagenumwobenes Ressort, in das Gesellschaftsressort. Und das hätte ich nicht machen können. Also genau, deswegen war es so wichtig für mich. Und lustigerweise bin ich ich habe dann studiert Politikwissenschaft in Regensburg, habe meinen Bachelor da gemacht. Und ich wusste gar nicht unbedingt von dieser Deutschen Journalistenschule. Ich hatte von der wirklich nichts gehört. Also andere werden sich auch denken, wo hast du denn gelebt? So, aber wie gesagt, Internet war auch noch nicht so groß. Aber die anderen Mitstudierenden von der Lautschrift, das hat mich wirklich geprägt, diese Uni-Zeitung, die waren so all in schon, die wussten von der Deutschen Journalistenschule und haben davon erzählt und waren so begeistert. Und immer, wenn ich jemandem erzählt habe, ich will auf die Deutsche JournalistInnen-Schule, waren die so, und Leute, die wussten und sich mit Journalismus auseinandergesetzt haben, waren so, okay, viel Glück damit, weil einfach klar war, es ist wirklich schwer, da reinzukommen. Also ich hatte so ein Mythos, das war so sagenumwoben.
Ja, und was ist das so schwer?
Die Aufnahme.
Ja.
Das Aufnahmeverfahren ist super schwer. Bei der NAN zum Beispiel, bei der DJS, beim Axel Springer. Ich kann es kurz erklären. Also wenn man auf die Deutsche Journalistenschule möchte, ist bei anderen ähnlich, dann muss man zu einem vorgegebenen Thema eine Reportage schreiben. Man kriegt 4 Themen vorgegeben, kann sich eins aussuchen. Ich glaube, man hat einen Monat Zeit. Das machen die immer noch so. Muss dann suchen nach einem Thema. Ich weiß noch, mein Thema war Obdachlosigkeit. Ich bin durch München gezogen und habe versucht, jemanden, der obdachlos ist, zu finden, eine Geschichte zu erzählen, die jetzt aber nicht diese 500. Geschichte über Obdachlosigkeit ist. Und kam mir aber auch irgendwie schlecht vor und habe dann Kleidung verteilt. Und es war kalt im Winter, weil ich mir dachte, das ist auch irgendwie merkwürdig, dass ich da jetzt Leute für so eine Bewerbungsreportage ansprechen muss. Und habe dann Norbert, hieß er, glaube ich, gefunden, der sich selber der Edelpenner nannte, weil er gesagt hat, er will nichts vom Staat, er verdient sein Geld mit Betteln. Und der war eine sehr interessante Person, den habe ich porträtiert. Das war die erste Runde, ich habe es abgegeben, kam in die zweite Runde. Und die zweite Runde ist dann so ein berüchtigter Wissenstest. Also man muss Fragen beantworten, alles Mögliche. Was ist ein Hashtag war damals? Ich wusste beantworten, wie hoch die Maut ist, so ganz, ganz kleinteilig. Man musste Allgemeinwissensfragen, also ich weiß noch, was ich alles gelernt habe. Wie hoch die Zugspitze ist, okay, das sollte man wissen, aber ich habe alle afrikanischen Staaten mit Hauptstädten auswendig gelernt dafür. Man musste wissen, wer den internationalen Währungsfonds leitet.
Also so Kneipenquiz.
Kneipenquiz, aber so auch teilweise aktuell, was in dem Jahr diskutiert wurde, aber auch darüber hinaus. Und das war sehr gefürchtet, weil man nicht so ganz wusste, was kommt. Man musste wirklich informiert sein, um das hinzukriegen. Und ein Bildertest. So, und jetzt muss ich was sagen. Sorry dafür, aber alte weiße Männer sehen sich schon sehr ähnlich. Und dann habe ich Bilder auswendig gelernt. Das ist dann auch Teil des Testes. Man muss vor Ort nochmal eine Reportage schreiben. Wirklich in kurzer Zeit. Und weil ich den Master dann gemacht habe, in Kombination, das kann man da machen, musste man noch einen Unitest machen. Und das Schlimmste war aber diese Runde aus 8 JournalistInnen aus allen Bereichen, die dich da gegrillt haben und dich ausgefragt haben. Und du bist mit 2 anderen im Raum gesessen und die waren alle beide sehr gut. Und ich dachte mir, oh mein Gott. Und dann haben sie sehr viele Sachen gefragt und die haben dann auch so Good Cop, Bad Cop mäßige Fragen gestellt. Einer war irgendwie eher sympathisch, die andere war eher ein bisschen anti. Und ja, da musste man sich so durchnavigieren. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, da genommen zu werden, weil man auch einfach einen schlechten Tag haben kann.
Und die Fragen, die die da stellen, beziehen sie sich auf deine Reportage, die du vorgeschrieben hast, oder auf dich als Person mit deiner Motivation, etwas zu tun oder eben auch nicht?
Oh, das kann alles sein. Das ist das Tricky. Man kann sich da sehr, also man kann sich schon vorbereiten. Man fragt ältere Jahrgänge. Das ist immer ein guter Tipp, einfach nachzufragen. Aber die können wirklich alles fragen. Was ich vergessen habe zu sagen, man muss einen Lebenslauf einschicken, ausformuliert, was man bis dahin gemacht hat. Das war erstaunlich unbeeindruckend bei mir natürlich zu der Zeit. Aber dann haben sie das als Anhaltspunkt. Der andere werden gefragt, wer ist ihr Lieblingsjournalist? Dann kam Heribert Pannel, weil der bei der SZ so groß war damals, glaube ich. Also ich habe das nicht gesagt, aber das waren Fragen, die üblich waren. Oder man musste sich verhalten zu irgendwelchen Konflikten. Ich weiß gar nicht mehr, was damals jetzt aktuell gewesen wäre, aber jetzt wäre es wahrscheinlich, man müsste irgendwie sich über Gaza, den Gazastreifen und Israel äußern oder den Umgang mit dem iranischen Atomprogramm und so weiter. Aber damals war auch das iranische Atomprogramm irgendwie gerade groß. Sowas musste man dann wissen. Das heißt, in der Vorbereitung habe ich die ganze Zeit so getan, als ich habe mir Fragen ausgedacht, die mir gestellt werden könnten, habe Selbstgespräche geführt. War ein bisschen irre, die Zeit. Ich glaube, ich habe mich so viel vorbereitet wie fürs Abi.
Aber mit Erfolg.
Mit Erfolg. Beim zweiten Mal mit Erfolg. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, das Aufnahmegespräch nicht gut gemacht.
Wird einem das dann auch gesagt? Es lag am Aufnahmegespräch? Oder?
Nein, ich wusste aber, ich habe das ganz falsch gemacht.
Und dann bist du fertig? Also du hast gesagt, du hast den Master gemacht. Was ist dann deine Berufsbezeichnung oder deine akademische Bezeichnung jetzt?
Ich habe einen Master in Journalismus.
Ja.
Und habe eine RedakteurInnen-Ausbildung. Das heißt einfach, ich bin ausgebildete Redakteurin. Journalismus, der Begriff ist ja an sich nicht geschützt. Man braucht keine Ausbildung dafür. Man kann sich JournalistInnen nennen, wenn man so und so viel veröffentlicht hat, was mit der Meinungsfreiheit in Deutschland zu tun hat, aber andererseits natürlich auch problematisch sein kann, wenn auf Social Media Leute sagen, sie sind JournalistInnen, aber jetzt irgendwie gar nicht wissen, sie müssen Quellen checken und so. Das ist so die Krux an der Sache. Aber wenn man dann mit der DJS fertig ist, ist man Redakteurin.
Kannst du vielleicht kurz umreißen, was jemand macht, der ein Redakteur ist?
Man hat eine Redakteursausbildung und wenn man dann den Job als RedakteurIn tatsächlich hat, wie ich ihn habe bei Zeit Campus und Zeit Online, dann schreibt man nicht nur und sucht nur Themen und macht seine eigenen Sachen, sondern man ist auch für alles andere mit zuständig. Das heißt, man überlegt sich auch Themen für alle anderen Bereiche im Heft. Wir haben zum Beispiel bei Zeit Campus eine Rubrik Sprechstunde mit ProfessorInnen über deren Fachgebiet. So ein total berühmter Botaniker in Florenz zum Beispiel. Und dann denkt man sich da auch Themen aus, die man nicht selber machen kann, weil man so viel gar nicht schreiben kann, sondern eben freie JournalistInnen oder die KollegInnen. Und das ganz Wichtige, Redakteursarbeit ist auch viel selbst redigieren. Weil im Journalismus ist es ja nicht so, dass man einen Text schreibt, den man selbst recherchiert hat und der ist perfekt und der wird so gedruckt, sondern man kriegt, Gott sei Dank ist da jemand, der ihn liest und der dir sagt, du, das ist jetzt ein bisschen zu viel Landschaftsbeschreibung oder die Struktur funktioniert nicht oder worauf willst du eigentlich hinaus? Du hast keine These in dem Text, du schreibst einfach irgendwas. Wir müssen das umstellen oder einfach sprachlich drüber glättet. Vielleicht mal guckt, ob man Denkfehler hat. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Teil und das macht eine Redakteurin eben.
Dann bist du fertig? Und du hast ja gesagt, während der Ausbildung hast du ein goldenes Ticket in der Hand.
Mhm.
Hat man das immer noch in der Hand, wenn man fertig ist? Dass alle sagen, oh, Frau Spiegel, kommen Sie doch zu uns, bitte.
Jein, also bei der DJS ist es so, dass man ganz am Ende nochmal ein Praktikum hat. Und oft sind diese, also im Journalismus ist es ganz, ganz wichtig, Praktika bei Redaktionen zu machen, damit die dich kennen. Und oft folgt dann irgendwas daraus. Wenn du Glück hast, folgt da was daraus. Und so war es bei mir beim Spiegel Gesellschaftsressort. Ich bin da im. Und ob das ein goldenes Ticket ist, nein, man kriegt nicht sofort einen Job, aber mindestens frei schreiben kann man halt für diese Redaktion, weil man halt eben heutzutage einfach viel im freien Journalismus arbeitet. So. Und so war es auch bei mir. Ich habe im Gesellschaftsressort Praktikum gemacht, bin aufgefallen, erst durch sehr viel Fleißarbeit und Kleintexte. Und dann hieß es, ja, wow, das ist fantastisch, mach weiter, schreib einen großen Text. Und das habe ich dann gemacht. Und dieser erste große Text waren 7 Seiten, was sehr viel war. Und weil dieser Text gut ankam, ging es dann so weiter. Und dann habe ich, ja, dann war es schon das goldene Ticket, weil ich plötzlich ernst genommen wurde, weil gesehen wurde, was ich so kann. Und ich wusste, also im Laufe der DJS auch, ich habe am Anfang natürlich noch gedacht, vielleicht gehe ich auch in eine ganz andere Richtung. Aber es war sehr klar an der Deutschen Journalistenschule, dass ich beim Schreiben bleibe. Weil das sind die Sachen, auf die ich immer angesprochen wurde. Dass auch beim Radio, bei Radiobeiträgen muss man ja auch Texte drüberlegen, man muss ja auch reden und moderieren zum Beispiel. Oder bei TV-Beiträgen, die man an der DJS macht, da ist ja immer ein Text dabei, ein Sprechertext, Sprecherinnentext. Und da habe ich am meisten Lob für bekommen. Nicht unbedingt für die Kameraarbeit.
Ach, ich hab das gerade so verstanden, dass du dann dich nach dem Ende in eine ganz andere Richtung orientiert hast. Deswegen war ich gerade etwas irritiert, als du sagst, ich bleib beim Text. Aber klar, du kannst ja auch Radio und Fernsehen machen.
Genau, man hat alles gelernt.
Also die gehen da auch hin.
Genau, es ist eine multimediale Ausbildung. Finde ich auch wichtig, wird auch immer wichtiger. Könnte ich auch theoretisch irgendwie, ich mache auch was mit Mikrofon, man redet, man moderiert auch, man nimmt auf, man wird gefilmt. Aber bei mir war trotzdem das Schreiben irgendwie so der Hauptpunkt. Und da bin ich dann sehr intensiv reingegangen. Man wird ja auch immer besser. Man hat ja auch diese Ausbildung. Und durch die Praktika lernt man aber erst so richtig, was es braucht. Weil natürlich ist das echter Journalismus. In der Deutschen Journalistenschule ist es auch echter Journalismus, aber in so einem geschützten Rahmen. Man kriegt eine Aufgabe von einem Dozenten, von einer Dozentin, die dir sagt, schreib einen Nachruf auf folgenden Musiker. Mhm. Und da macht man das. Aber es wird ja nicht unbedingt veröffentlicht.
Stimmt das eigentlich, dass man so Nachrufe für die Schublade schreibt und bei Bedarf rauszieht?
Oh ja, das stimmt. Ich habe das noch nicht gemacht. Aber im Feuilleton ist es gang und gäbe, dass hundertprozentig auf sämtliche Päpste schon, für die Queen gab es schon Nachrufe. Als, jetzt musst du mir vielleicht helfen, wie heißt der berühmte Fußballer, der neulich gestorben ist? Ist das Beckenbauer gewesen? Franz Beckenbauer, ja. Sorry, Fußball ist mein, deshalb bin ich nicht so gut darin. Da war der Fall, das habe ich ganz gut mitbekommen, dass er gestorben ist, dass das recht schnell bekannt wurde und dass bei der Zeit dann der Alarm losging, weil die Ausgabe eigentlich fertig war und es ist Franz Beckenbauer gestorben. Das muss man ja natürlich ganz groß machen. Dann wurde das Dossier für ihn freigeräumt, für einen Text darüber und es wurde innerhalb einer Nacht, wurde da ein 35.000, also 3 Zeitseiten irgendwie vollgeschrieben. Und ich dachte mir, wie geht das denn? Aber natürlich haben die KollegInnen das auch teilweise vorbereitet schon lange.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, man wird ernst genommen. Das, ist das der Schlüssel? Also das klingt so ein bisschen wie beim Fußball, wenn du die erste Blutgrätsche angesetzt hast, dann wirst du ernst genommen.
Ja. Keine Ahnung, was das also, bedeutet.
Bis man den Gegenspieler einmal gefällt hat und der eine Narbe am Schienbein hat, so, ist das der Schlüssel? Also dass man ernst genommen wird, also dass man schreiben kann, setzt man der wahrscheinlich voraus, wenn der Spiegel einem Auftrag gibt, dann wird er das machen, weil man glaubt, ja klar kann diese Person schreiben. Und dann sagst du, aber du hast eben gesagt, man wird dann ernst genommen. Mhm. Ist das der Schlüssel für eine wie auch immer geartete Karriere als Journalistin?
Ja, ich glaube, was man tatsächlich immer beweisen muss, man hat diese Wahnsinnsausbildung, da sitzen Leute, du kannst natürlich was, weil du auf die Schule gekommen bist, aber trotzdem hast du wahnsinnig wenig Praxiserfahrung. Meistens, egal, du hast wahrscheinlich schon Praktika vorher gemacht. Aber das ist halt dann unter echten Umständen Journalismus machen. Also ich glaube schon, dass das ein großer, wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist, wenn man ernst genommen wird. Weil die Redaktionen natürlich auch wissen, wie belastbar du bist, wie du wirklich arbeitest als Journalistin. Kannst du Fragen stellen? Arbeitest du sauber? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Nur weil du theoretisch weißt, wie man guten Text schreibt und strukturieren kannst, das vorher vielleicht gemacht hast, sind diese Arbeitsproben wahnsinnig wichtig, weil das auch was über dich aussagen und wie du später arbeitest. Kannst du Fakten richtig checken? Kannst du Fragen richtig stellen? Weißt du, was also Magazinjournalismus oder langen Geschichten braucht man immer einen Extra-Dreh. Es reicht nicht, über eine Tatsache zu schreiben, sondern den Gedanken dahinter. Und das testen die natürlich, wenn man da schreibt. Und ich habe das mit dieser Frau Milgram, hieß die Frau, über die ich damals geschrieben habe, gemacht. 84 Jahre alt, Rentnerin, altersarm wie viele Frauen, weil sie sich auf ihre Männer verlassen haben, weil es ganz üblich war. Und dann war das aber jetzt nicht nur eine Geschichte über eine altersarme Frau, sondern die hatte dann auch noch gestohlen, war im Gefängnis. Und man könnte denken, man schreibt eine Geschichte über Ungerechtigkeit. Wie kann eine arme, alte Frau ins Gefängnis? Turns out, so arm war die gar nicht. Sondern es ging ja sehr viel um Würde. Sie wollte so ein Bild von sich irgendwie beibehalten, indem sie geklaut hat. Die hat auch ganz viel Make-up und so weiter geklaut und wollte sich nicht damit abfinden, was ich sehr verstehen kann, arm zu sein plötzlich, weil sie vorher recht gut gelebt hat. Und das war das Besondere an der Geschichte. Man schreibt dann nicht eine Geschichte darüber, wie noch jemand altersarm ist, sondern dass sowas auch immer mit Würde zu tun hat. Und dass ich das bewiesen habe, dass ich das sehen konnte, glaube ich, hat sehr, sehr viel geholfen später.
Du hattest das eben in einem anderen Kontext schon mal angesprochen. Als du von den Obdachlosen gesprochen hast. So, oh, das geht doch nicht und das, ich kann die doch nicht so ein bisschen wie im Zoo sich das angucken, klang das für mich. Also so hast du es nicht gesagt, aber so klang es für mich, ja, dass dir sowas durch den Kopf gegangen ist. Wird man bei solchen Themen auch Teil von dem, was man bearbeitet? Also kann man da so eine journalistische Neutralität bewahren? Also Armut, Altersarmut, das ist ja etwas, was einen sofort triggert auch.
Ich glaube, das Allerallerschwerste am Job, dass man dann immer trennen muss. Also man geht dahin und hofft irgendwie als junge Journalistin, man verändert jetzt die Welt mit dem, worüber man schreibt. Natürlich verändert man ein Stück weit, indem man abbildet und berichtet. Aber es war wahnsinnig schwer für mich zu sehen, dass diese Frau, dass die Frau es natürlich schwer hatte. Und natürlich hatte ich die Hoffnung oder fand es dann gut, dass Leute sich bei ihr gemeldet haben, die sie unterstützt haben. Das ist natürlich so ein Side-Effekt, wenn man Sozialreportagen macht wie diese, dann melden sich vielleicht Leute bei ihr und die helfen ihr dann. Und das freut einen natürlich. Und gleichermaßen ist man natürlich menschlich da bei der Recherche und denkt das so mit und überlegt, ob das jetzt okay ist. Aber das war eine sehr resolute Frau. Also sie war eben überhaupt nicht dieses Klischee einer altersarmen Frau im Sinne von hilflos und so weiter, sondern die hat auch schon sehr gefordert, war manchmal ein bisschen unsympathisch. So. Das hat es auch leichter gemacht. Aber klar, das ist so ein Grundkonflikt, mit dem man immer wieder ringt. Und ich glaube, man wird auch nicht unbedingt besser darin. So. Wahrscheinlich. Nee. So ewig bin ich noch nicht dabei, aber ja. Ich glaube nicht.
Wie hast du dein Genre gerade genannt? Sozialreportagen?
Ja, so, genau. Also vielleicht passt das ganz gut zu dem, was ich oft mache.
Hast du dir dieses Tätigkeitsfeld ausgesucht oder sucht sich das Tätigkeitsfeld aus?
Wow, gute Frage.
Also du könntest ja genauso gut über Reportagen über Tänzer, Musiker, Bildhauer oder so schreiben. Ja. Oder Politiker, Politikerin. Ging ja auch. Aber du schreibst jetzt solche Themen. Also da können wir vielleicht von denen, einmal eben diese Dame hast du eine Reportage darüber geschrieben. Du hast eine Reportage über einen die Versuch in Hanau, ein Mahnmal bauen zu lassen, geschrieben über eine junge Studentin in Seoul oder Schülerin, die an die Elite-Universität will. Also das sind ja alles über deine Mutter, die Krankenpflege oder Altenpflege betreibt. Ja? Mhm, das sind ja eben alles Themen, hatte ich, glaube ich, als wir mal telefoniert haben, gesagt, das sind so Themen, wo es wehtut.
Ja.
Ne? Also ja. Sucht man sich das aus oder hat man das Gefühl, ich muss das jetzt machen? Also dass es eigentlich das Thema ist, was einen...
Ich glaube, ich habe übrigens angefangen, mal eine Zeit lang über Musik zu schreiben. Das fand ich dann langweilig, weil man an MusikerInnen nicht herankommt und die einem nichts Interessantes erzählen. Also nicht, dass die nicht interessant sind, aber natürlich haben die ein Interesse an Privatsphäre oft. Und deswegen habe ich das nicht so gerne gemacht am Ende. Aber ich glaube schon, dass man einfach merkt, was Themen sind, die mit einem was machen. Und meine Mutter ist eben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist in der Altenpflege gewesen, hat da lange gearbeitet, war sogar Heimleiterin. Ich habe die komplett verzweifeln sehen daran. Jetzt hat sie eine Tagesdemenzbetreuung, in der sie wahnsinnig wenig verdient, weil die sehr klein ist, aber sie so einen Idealismus dahinter hat. Deswegen bin ich mit sowas aufgewachsen, so dieser Blick. Die Diskussionen, die wir hatten, waren schon sehr darum, was für Ungerechtigkeiten es in der Welt gibt. Meine Mutter ist eine sehr wütende Frau im Sinne von fordernd und hinterfragt die Gesellschaft. Und ich glaube, das habe ich mitgenommen und deswegen sind das Themen, an die ich so automatisch kam. Aber ich habe auch gemerkt, das sind so Themen, da hat man dann so einen Reporter in Kribbeln, nennt man das. Man weiß einfach, man will dieses Thema unbedingt machen. Und was solche Themen natürlich auch haben, ist ein Konflikt. Und jede gute Geschichte im Journalismus, es gibt so eine Regel in der Reportage, braucht einen Konflikt. Irgendwie Antagonist, Protagonist, ein innerer Konflikt, ein äußerer Konflikt in irgendeiner Form, damit man eine spannende Geschichte erzählen kann. Weil Reportage ja nichts anderes ist als so eine Storytelling-Form. Und da ist die Form, das sind so Sozialreportagen oder Gesellschaftsreportagen sehr geeignet, würde ich sagen.
Und in den Redaktionen denken die dann, oh geil, die Frau Schmiegel hat wieder ein Thema, oder denken sie, oh, schon wieder so was Hartes? Also es sind ja auch, ist ja ein hartes Brot, an dem man kauen muss, dann solche Themen.
Also zum Beispiel die Hanau-Geschichte geht um Rassismus, um Menschen, Angehörige, deren Familienmitglieder getötet wurden. Und das ist so ein schweres Thema, da hat man es im deutschen Journalismus ein bisschen schwerer, weil das sehr links ist, das Thema, sehr, sehr edgy. Da merke ich schon, dass da das Verständnis vielleicht, nee, das kann man auch nicht so sagen, dass das Verständnis fehlt, aber es gibt Themen, die interessanter sind. Was ich aber eher beobachte, dass ich das von LeserInnen höre, dass ich zu harte Themen habe. Also es gibt immer so ein Bedürfnis danach, weil die Welt recht krisenbehaftet ist, sage ich das jetzt mal ganz viel zu vorsichtig eigentlich. Wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten, in denen wir da leben. Und ich höre oft, wieso schreibe ich denn nicht mal schöne Nachrichten und über was Positives. Aber ich bin der Meinung, dass es uns auch nicht weiterbringt, jetzt nur über das Schöne zu schreiben. Kann man auch mal machen, man kann auch mal was Witzigeres schreiben. Aber ich finde eben, man muss sich eben mit der Realität auseinandersetzen. Und ich glaube, interessanterweise sind die Deutschen sehr, sehr sensibel, wenn es um so schwierige Themen geht. Es gibt auch Studien, die das besagen. Obwohl es uns verhältnismäßig gut geht. Und das war jetzt so ein kleiner Sidequest, aber ich finde einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen mache ich da einfach weiter und ich komme auch gut damit durch. Aber ich habe auch beim Zeitmagazin zum Beispiel meine Geschichte gepitcht. Es ging um Itaewon, da ist bei Halloween-Umzug sind Menschen gestorben in einem Massenkollaps. Also es waren zu viele Menschen im Gedränge, sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Und da war die Rückmeldung, wir suchen gerade fröhlichere Themen. Warum? Weil die Leser in die fröhlicheren Themen möchten.
Du hattest ja vorhin gleich am Anfang gesagt, so dass Journalismus vor Herausforderungen steht durch die Geschwindigkeit. Der Name ist nicht geschützt, also jeder kann sich Journalist nennen. Und es gibt ja auch mittlerweile eine sehr signifikante Größe an Bürgerinnen und Bürgern, die bestimmte Arten oder bestimmten Medien nicht mehr Glauben schenken. Mhm. Wie begegnen dir Menschen bei deinen Recherchen, wenn du denen sagst, du bist von der Zeit? Also ist das für die, also spielt das eine Rolle?
Dass die Zeit ist und keine andere Zeitung?
Ja, das ist, also, dass sie dann sagen, ah, nee, das ist Mainstream, das ist ein Mainstream-Medium.
Mhm. Ich überlege gerade, ob ich das mit der Zeit schon mal hatte. Oft ist tatsächlich so, noch ist es oft so, dass so ein Name wie die Zeit irgendwas macht, was Gutes, weil es groß genug ist und die Leute deswegen mit einem sprechen. Aber das sind natürlich, muss man sich auch fragen, wer sind das Menschen, die das lesen, die da eher noch zugeneigt sind. Oft passiert es mir tatsächlich, wenn ich jetzt in Hessen war für diese Hanau-Recherche, dass die Leute mich fragen, was ist die Zeit? Man kann auch nicht voraussetzen, dass man die Zeit kennt. Man kennt auch nicht unbedingt Giovanni Di Lorenzo. Da lebe ich halt in meiner Bubble. Ich denke immer, Giovanni Di Lorenzo ist einer der bekanntesten Journalisten. Ist nicht unbedingt so, dass man überhaupt Journalisten kennt. Manchmal, wenn man Glück hat, ist es so ein Belächeln. Beim Spiegel ist mir das eher passiert, als ich in Lübtheen in Mecklenburg recherchiert habe. wo die NPD sehr viele Sitze noch hat, dass das eher so ein bisschen belächelt wurde. Ach ja, der Spiegel. Aber dann wurde damit kokettiert. Ach, weißt du, dann rede ich halt mit dem Spiegel. Mhm. So. Oder dass Leute enttäuscht sind, weil man eben so negativ immer über alles berichtet. Wieso macht man, warum redet man nicht mal darüber, dass auch was Gutes passiert? Das höre ich dann oft. Und als ich mit der NPD geredet habe und ein Interview gebeten habe, dann wird man weggeschickt. Also da trittst du tatsächlich vor so einen harten Block des Schweigens. Und man, dann redet die Person halt nicht mit dir. Aber ich glaube, es könnten Kollegen, Kolleginnen von mir ganz viel besser beantworten, die das ständig haben, die sich das definitiv anhören müssen, dass sie ja jetzt nicht mit der Presse reden. Dann nennt mich halt Nazi. Das sind so Sätze, die August Moder, so ein Kollege von mir, der Zeit im Osten arbeitet, oft zu hören kriegt scheinbar.
Das liegt daran, dass du nicht so politisch, also nicht vordergründig politisch schreibst.
Doch, aber ich glaube, ich schreibe nicht vordergründig nur über, ich recherchiere jetzt nicht im Umkreis der AfD die ganze Zeit. Sonst habe ich noch einigermaßen gute Erfahrungen. Wenn ich jetzt über die AfD schreiben würde und dauernd versuchen würde, mit der AfD zu reden, hätte ich garantiert andere Erfahrungen. Anne Hennig, die lange das Zeit im Ostenbüro geleitet hat, diese Journalistin des Jahres geworden, glaube ich, die hat sich zum Grundsatz gemacht, irgendwie mit der AfD zu reden, dran zu bleiben, um den Zugang nicht zu verlieren. Aber ich recherchiere eben ja auch auf dem gesellschaftspolitischen Journalismus und selbst diese Hanau-Geschichte, die natürlich in diesem rechten Kosmos existieren, war ja eine Geschichte über die Angehörigen und die Stadt. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht mit dem sehr rechten Lager zu tun. Konservativ ja, aber sehr rechts nicht.
Ja, aber trotzdem auch politisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja trotzdem auch so eine Die-da-oben-Mentalität gibt.
Mhm. Das ist definitiv, also was mir oft begegnet, ist dieses Unverständnis für den Job. Die da oben, genau, ihr schreibt ja eh, was ihr wollt oder das wollten wir jetzt gar nicht. Warum musst du es autorisieren oder kann ich das nochmal überprüfen? Oft begegnet mir eher so ein Unverständnis, was man eben macht. Das ist wirklich die häufigste Reaktion, die ich bekomme, dass man überhaupt nicht weiß, wie ich arbeite, was ich arbeite. Und diese ganzen Kommentare, diese sehr negativen, dieses Lügenpresse, das Wort verwendet man vielleicht gar nicht mehr so, das bekomme ich dann halt eben in den Kommentaren, in den LeserInnenbriefen, dass die Leute sagen, sag mal, spinnst du, worüber schreibst du?
Liest du die?
Wenn man bei der Zeit LeserInnenbriefe kriegt, muss man die beantworten. Es ist so ein Policy, auch der Spiegel hat diese Policy. Dann beantwortet man sie halt drumherum. Man bleibt sehr höflich und antwortet. Aber wenn jetzt jemand was richtig, richtig Heftiges schreibt, dann antworte ich nicht. Und wenn es zu krass wäre, wenn mich jemand bedrohen würde, das ist noch nicht passiert, also mir persönlich nicht, meinen Kolleginnen sicher, dann geht es an die Rechtsabteilung.
Ja, ich bin überrascht, dass ihr den Leuten allen antworten müsst.
Ich glaube, es hat was mit LeserInnenbindung zu tun, weil es natürlich LeserInnen sind, die sich da melden. Und wenn die mich jetzt wahnsinnig massiv beleidigen würden, dann würde ich was anderes machen. Und wenn das Kommentare sind, bei Zeit Online, da ist es anders. Da gibt es einfach ein ganzes Ressort, dass ich die Community sozusagen, die moderieren das. Auch bei Themen wie Hanau, das sehr aufgeladen ist, die schauen vorher, welche Kommentare sie dann auch veröffentlichen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, weil das natürlich teilweise heftig ist. Das heißt, die kriegen Sachen mit, von denen ich dann nur höre. Die schirmen das quasi ab.
Inwieweit beeinflusst das eure Arbeit? Also das ist ja deutlich unmittelbarer, also die, wenn man so will, die Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern, als es früher war. Also früher ist die Zeitung rausgekommen und dann haben wahrscheinlich drei Menschen sich an die Schreibmaschine gesetzt und haben einen Leserbrief geschrieben. Und das ist ja heute eben alles zack möglich. Hat das Einfluss auf eure Arbeit? Jetzt generell an Journalisten? Wenn man merkt, ein Text wird positiv angenommen, ein Text wird negativ angenommen, beeinflusst das deine Vorgesetzten, wenn da steht, die Frau Schmiegel beschäftigt sich viel zu sehr mit Landschaftsbeschreibungen und so?
Ich glaube, die Kommentare direkt nicht unbedingt, außer, wo dann die Alarmglocken losgehen, ist, es wird uns ein Fehler vorgeworfen. So, wir haben was falsch gemacht. Dann müssen wir schauen, ob wir was falsch gemacht haben. Wenn wir was falsch gemacht haben, dann korrigieren wir das nicht still und heimlich, sondern kommentieren unten drunter unter den Text, machen Hinweis, dass da ein Fehler drin war und er korrigiert wurde und bitten, das zu entschuldigen. Da ist es dann wichtig. Ich glaube jetzt nicht, dass sich Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, viel hinsetzt und diese Kommentare durchpflügt. Ich mache das ab und zu, dosiert, was natürlich auch ein bisschen weh tut, aber andererseits ist man es auch gewohnt, wenn es irgendwie ein bisschen heftiger ist. Es beeinflusst meine Arbeit, würde ich sagen, aber jetzt nicht allzu sehr, außer im Sinne von, dass man vielleicht mal auf was kommt, was ein blinder Fleck war. Man überlegt, wie man besser werden kann, wenn es jetzt nicht zu fies ist. Wenn es zu fies ist, wird es eh nicht angezeigt bei Zeit Online oft.
Aber du kannst es trotzdem lesen.
Ich, also wenn die Community
oder kannst du nur die lesen, die ich auch lesen kann?
Ich lese dann bei meinen Artikeln nur die, die du auch lesen kannst, ach so, tatsächlich.
Ja.
Und die Community hat das vorher abgeschirmt. Aber natürlich macht das was mit einem. Meine ersten Kommentare, die sind, das Problem ist, oder was man sich bewusst machen kann, diese Kommentare sind meistens, wenn sie böse sind, sind sie meistens recht haltlos, weil sie Sachen vorwerfen, die überhaupt nicht im Text stehen oder den Text gar nicht lesen. Also ganz oft regen sich Menschen auf, weil das viel hinter der Bezahlschranke ist, der Inhalt, was im Vorspann steht. Ein Beispiel, ich habe einen Text geschrieben über südkoreanischen Feminismus oder eigentlich über die südkoreanische Geburtenrate, das ist die niedrigste der Welt, 0,72 mittlerweile. Kinder pro Frau bekommen koreanische Frauen. Und, nee, Kinder pro Frau, ja, das stimmt schon, Kinder pro Frau. Und was da interessant ist, dass sich das so auseinanderentwickelt hat, weil Frauen da auch nicht unbedingt gleichberechtigt sind, genau wie in Deutschland auch. Also das Problem gibt, dass Care-Arbeit und so weiter, dass man diskriminiert wird im Job, wenn man Mutter wird und dass die Geburtenrate dann sinkt. Und auf der anderen Seite sind die Männer, die sich diskriminiert fühlen, weil sie zum Militär müssen und sagen, hä, was wollt ihr eigentlich? Und die Bildungskosten steigen. Und darüber habe ich geschrieben. Und die Zeile war ein bisschen reißerisch. Wie war das denn? Wir wollen keine Männer oder eine Welt ohne Männer oder ideal eine Welt ohne Männer. Und das haben die gelesen. Und unten drunter stand noch, dass der Präsident da Wählerstimmen von Männern bekommen hat, weil er eben sagt, Feminismus ist das Problem hinter dieser niedrigen Geburtenrate. Und das ist natürlich krass. Aber die Leute haben mir dann vorgeworfen, dass ich sagen würde, der Feminismus ist das Problem, weil das irgendwie so angedeutet wurde im Vorspann. Die machen sich nicht die Mühe, weiterzulesen, dass ich einfach die Haltung dieses Präsidenten irgendwie aufschreibe und erzähle, was für Folgen das für Südkorea hat tatsächlich. Und dann denkt man sich, ja, mein Gott, wenn du halt nicht lesen kannst, dann ist es mir halt auch echt wurscht. So.
Oder es müsste verboten werden, unter Artikel, die in deiner Bezahlschranke sind, die ich nicht bezahlen will, was zu schreiben, oder?
Ja, gut, das ist dann wahrscheinlich Zensur fast schon, ne? Weil jeder sich ein bisschen äußern kann, aber wäre ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Aber das ist halt wirklich ein Problem, dass die Leute kommentieren. Das ist ja auch bei der Debattenkultur auf X, also ehemals Twitter, krass. Oder bei Instagram, die Leute trollen einfach, die wollen einfach Anti sein. Und wenn man das weiß, kommt man damit auch ganz gut klar. So.
Aber das ist ein schmerzhafter Prozess, oder? Bis man das rübergezogen hat?
Ja, und ich glaube auch, dass man da nicht komplett taub davon wird. Das wäre auch schlimm, wenn man überhaupt nicht kritikfähig bleibt. Da kann ja auch mal was Gutes da drin stehen. Aber ich weiß noch, die ersten Kommentare, die ich bekommen habe, dachte ich mir schon, oh Gott, vielleicht muss ich aufhören, Journalistin zu sein. Das war dann über Musikjournalismus und es war was Lächerliches. Jemand hat geschrieben, wieso hast du diese Band nicht begleitet oder wie kann man denn so dumm sein? Und ich dachte mir, oh Gott, er hat recht.
Gibt es immer noch eine Freude, wenn ein Text veröffentlicht wird?
Ja. Ich glaube, der allerbeste Moment ist, wenn ein Text abgegeben ist, erstmal, weil man geschrieben hat. Der zweitbeste ist, wenn er veröffentlicht wird, weil es kann man einfach nicht sagen, es hat auch schon ein bisschen was Narzisstisches, aber wenn der Name in der Zeitung steht oder bei Zeit Online, in so einem riesen Medium, das ist einfach fantastisch. Und man weiß, die Arbeit hat sich gelohnt. Und das ist auch toll, das irgendwie zu teilen. Und dann kriegt man Nachrichten von anderen Leuten, wenn man Glück hat, die man kennt, die dann sagen, oh, wow, toll, interessant. Oder man hört nichts, passiert natürlich auch. Das ist ein toller Moment. Der schlimme Moment ist dann die Angst, ob man einen Fehler gemacht hat.
So. Wann löst sich diese Angst?
Im Prozess, wenn... Na,
also du hast einen Text abgegeben, der wird veröffentlicht.
Ja.
Und dann sagst du, du hast Angst, einen Fehler gemacht zu haben in diesem Text. Und löst sich diese Angst irgendwann?
Na, ich glaube nicht.
Dass du sagst, naja, wenn nach zwei Tagen sich keiner meldet, dann...
Ach so, nicht irgendwie im Laufe des Lebens, sondern...
Nee, auf diesen einen Text.
Ja, doch, das wird dann weniger. Ich habe zum Beispiel, man wartet ein paar Tage und denkt sich, okay, jetzt sind wir über Berg, so. Wenn jetzt die Zeit liegt eine Woche, klar wird es auch online veröffentlicht, aber wenn sich da niemand meldet. Ich habe jetzt diese südkoreanische Schülerin, die ich begleitet habe, die musste ja so einen heftigen Test schreiben, also viele Tests so an einem Tag, um an die Uni zu kommen, was in Südkorea üblich ist, heißt Zunung der Test. Und da haben wir eine Matheaufgabe abgedruckt daraus. Und ich habe diese Matheaufgabe von einem Experten quasi durchrechnen lassen, übersetzen lassen. Es war auf Koreanisch. Meine Stringerin hat es auf Englisch übersetzt. Von Englisch hat es dann dieser Experte übersetzt. Und ich weiß nicht, wie oft ich nachgeguckt habe, dass diese Matheaufgabe korrekt ist, wirklich. Und dass ich da nichts falsch gemacht habe. Ich hatte so große Angst, dass es falsch ist, weil es so peinlich gewesen wäre. Und es kamen dann auch sehr viele Leserbriefe, männlich, muss ich. Ich darf hier nicht gendern. Die gesagt haben, diese Matheaufgabe ist falsch. Und da hat dann der Ressortleiter mir sogar geschrieben, oh Gott, ist sie falsch? Natürlich war sie nicht falsch. Die Leute konnten sie nicht lösen, weil sie wirklich schwer war. Also es gab Leute, die sie lösen konnten, aber viele eben nicht. Und das war immer jeder Leserbrief. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe wirklich viele Leserbriefe dazu bekommen, dazu. Und ich habe sie jedes Mal kontrolliert, als hätte sich die Aufgabe plötzlich verändert beim Drucken. Also, naja.
Aber du hast auch, also bei der Angst vor Fehlern, schon Auszeichnungen gewonnen und stehst auf Shortlisten für deine Texte, die du geschrieben hast. Hat das für dich Folgen gehabt, im Sinne von ernst genommen werden?
Im Sinne von ernst genommen werden? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist fast ein bisschen tragisch, aber auch toll. Man freut sich natürlich, dass man diese Auszeichnung bekommen hat, weil man weiß, andere JournalistInnen bewundern deine Arbeit, finden sie toll, erkennen an, wie wahnsinnig viel Arbeit es war. Und es wird auch viel davon ausgegangen, so wenn man einen ReporterInnenpreis gewonnen hat, dann irgendwie kriegen dich viele mit. Und das stimmt einfach auch, weil da steht dein Name auf einem der wichtigsten Preise im deutschen Journalismus. Und die Leute kommen auf dich zu, man kriegt diesen Preis, man hat dann noch einen Abend. Da reden Leute mit dir, mit denen du vorher eben nicht geredet hast. Und ich glaube, es ist schon wichtig. Und es ist nicht passiert, dass ich jetzt den nächsten großen Job angeboten bekommen habe, was, glaube ich, früher noch viel häufiger passiert ist, dass Leute, die das gewonnen haben, dann den Next Big Step machen. Aber was passiert ist, dass ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen muss, wenn ich was pitche als freie Journalistin. Dann steht da irgendwie auf meiner Homepage, ich habe diesen und jenen Preis gewonnen. Dann wissen die Leute, okay, irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Und ich glaube, dann ist es auch einfacher, irgendwie seine Themen zu verkaufen, nennt man das dann.
Ja. Du bist ja noch relativ jung in diesem Beruf.
Ja, seit 2017 fertig mit der Journalistenschule.
7 Jahre jetzt, ja. Hat sich in dieser Zeit die Arbeit von Journalisten schon merklich geändert?
Eine Sache, die passiert ist in dieser Zeit, ist, wie Reportagen geschrieben werden, wie über Reportagen nachgedacht wird. Und das hatte den Grund, dass Klaas Relotius aufgeflogen ist, ein sehr großer Fälscher, 2018.
Muss man vielleicht kurz erklären, der hat so getan, als hätte er Leute interviewt und Orte besucht und darüber geschrieben und war nie an diesen Orten und hat diese Menschen nie getroffen.
Richtig. Also teilweise hat er diese Menschen getroffen, aber er hat die Geschichte erfunden drumherum oder er hat sie ausgeschmückt ganz deutlich. Das hatte Nuancen. Manche Leute gab es einfach nicht. Er hat einen ReporterInnenpreis gewonnen für einen syrischen Jungen, der, glaube ich, nie existierte, wenn ich mich nicht irre. Nee, ich glaube, der existierte tatsächlich nie. Oder wo er aufflog, er hat angeblich die Bürgerwehr in den USA getroffen an der Grenze zu Mexiko. Eine Bürgerwehr sind so Hobby-PolizistInnen, würde ich sagen, die die Grenze abschirmen wollen vor MigrantInnen, die in die USA wollen, illegal von Mexiko aus. Und diese Menschen gab es, darüber gab es eine Dokumentation, so kam er auch auf die, er hat sich dann Inspiration geholt, aber er hat die nie getroffen, weil die auch wahnsinnig schwer zugänglich sind und die würden sich anscheinend auch bezahlen lassen, was im Fernsehjournalismus üblich ist, im Printjournalismus überhaupt nicht vorkommt. Und so ist er dann auch aufgeflogen, weil das dann zu abgefahren wurde, diese eine Geschichte.
Und was hat diese Geschichte verändert? Also wie wird jetzt eine Reportage gedacht, nachdem das passiert ist?
Was ganz interessant ist, dass Klaas Relotius in seinen Texten sehr transparent mit seinen Quellen, ich mache hier so Anführungsstriche in die Luft, war. Also er hat immer reingeschrieben, so fette Absätze darin, wie er recherchiert hat, wie lange er recherchiert hat, welches Material er hatte, mit wem er dafür geredet hat, was eigentlich total mustergültig ist, weil er hat sich in die Karten gucken lassen. Was sich aber verhindert, ist halt A, wie guckt man das an? Wie überprüft man sowas? Und auch, wie man rekonstruiert. Rekonstruktionen sind im Journalismus Texte, Reportagen, wo der, die Journalistin, nicht dabei war, aber nacherzählt. Also ich lasse mir nacherzählen von Frau Milgram, dieser altersarmen Frau, ich lasse mir nacherzählen, wie ihr Leben war, in stundenlangen Interviews, schreibe das auf, rekonstruiere das, mache das maximal szenisch. Und früher war es so, dass das super szenisch war. Man ist da sehr reingegangen, man könnte fast meinen, die Journalistin war dabei. Dann gab es auch mal dieses historische Präsens noch. Also es klang wirklich so, als wäre die Person dabei gewesen. Und man hat vielleicht an einer Stelle mal darauf hingewiesen, dass die Person nicht dabei war. Oder man hat es einigermaßen deutlich am Anfang gemacht. Und da sind die Leute viel vorsichtiger geworden, was auch zu Recht so ist. Weil eine Leserin ist gar nicht so aufmerksam beim Lesen. Also die liest ja nicht Wort für Wort für Wort für Wort. Und ich glaube, das hat sich verändert. Ja, und auch einfach das Bewusstsein dafür, ob irgendwas komisch ist im Journalismus, dass man irgendwie noch mehr überprüft. Der Spiegel hatte natürlich eine sehr, sehr gute Dokumentation, hat sie immer noch, aber selbst die hat blinde Flecken. Und ich glaube, man wird halt mittlerweile skeptisch werden, was Klaas Relotius ist. Deswegen kam er mal durch, ja, immer gemacht hat, der war in den USA oder überall auf der Welt, hat selbst fotografiert und es gab niemanden, der diese Geschichte bezeugen könnte. Ich glaube, also nicht nur das, wie geschrieben wird, hat sich verändert ein Stück weit, sondern auch, wie überprüft man denn noch so.
Welche Geschichte hättest du gerne geschrieben?
Oh Gott, 1 Million. Lass mich nachdenken. Ich muss jetzt länger nachdenken. Boah, mir fällt gerade... Ich weiß gar nicht, ob ich sie gern geschrieben hätte, alle selber, aber sie sind so toll. Aber mir fällt gerade keine Geschichte an, als wäre mein Kopf blank.
Kannst ja noch nachliefern, wenn es dir einfällt.
Ja, ich liefere es nach. Oh Gott, ja. Ey, als hätte ich nicht, niemals gelesen. Es ist leer in meinem Kopf.
Welche Geschichte würdest du gerne schreiben?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sage, was mir dann geklaut wird, wenn das jemand hört, ne?
Ach so, ja.
Also worüber ich kann das Themenfeld sagen. Ich würde wahnsinnig gerne einfach weiter in Ostasien recherchieren, weil mich das wahnsinnig interessiert, die Gesellschaft. Und Südkorea zum Beispiel ein Land ist, das sehr schnell sehr reich geworden ist und sehr viel Wohlstand hat, aber es deswegen auch ordentlich knallt, weil es sehr fragil ist alles und die Menschen sehr viel arbeiten müssen. Und da sind wahnsinnig tolle Geschichten. Vielleicht kann ich sagen, dass ich eigentlich gerne über Itaewon geschrieben hätte, über diese Tragödie beim Halloween-Umzug, wo diese Massen kollabiert sind und gestorben sind, den Umgang mit den Opfern. Das ist hier ein öffentlicher Pitch. Vielleicht das Zeitmagazin wollte es nicht, vielleicht ja jemand anders. Da finde ich auch irgendwie einfach die Tragik dahinter und wie schwer es ist, für Angehörige zu ihrem Recht zu kommen, einfach wahnsinnig spannend.
Du hast eingangs gesagt, du arbeitest für Zeit Campus. Ausgangspunkt sind junge Lebensrealitäten. Mhm. Wie lange kann man das machen?
Oh, ich bin eigentlich zu alt dafür, sage ich ehrlich, mit 34. Aber das Gute ist, dass ich sehr viel auf TikTok abhänge. Ich lese wahnsinnig gern die Teen Vogue oder The Cut, so diese jüngeren Zugänge. Ich stehe da wirklich drauf. Hänge viel auf Social Media ab, zu viel. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das noch. Aber ich glaube schon, dass man da so einen Millennial-Journalismus irgendwann schon macht. Und man da eigentlich dann irgendwann jüngere Leute braucht.
Und wie hoch ist die Zugspitze?
Oh Gott, 2892 Meter, irgendwie sowas, fast 3000. Ich kriege die genauen Zahlen nicht zusammen.
Vielen Dank für das Interview. Danke, Katrin.
Dankeschön. Oh Gott, kann ich die Zugspitze nachgucken?
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 85 mit Katrin Schmiegel. Aufgenommen am 17.04.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.